unentgeltliche Werbung.
Verbale Gewalt, also Beleidigungen, Demütigungen, Beschimpfungen, bis hin zu körperlicher und sexueller Gewalt. Viele Frauen glauben, sie sind schuld an der Gewalt ihres Partners. Und da müssen sie rauskommen. Wir arbeiten gemeinsam mit der Frau Möglichkeiten aus und sie selbst kann entscheiden, ob eine davon für sie in Frage kommt.
Frauenhelpline 0800 222 555. Kostenlos rund um die Uhr. Unterstützen Sie uns mit Ihrer Spende. Das Spendenkonto finden Sie unter www.frauenhelpline.at.
Hallo und herzlich willkommen zum Vorstellungskraft-Podcast mit mir, Elena Behringer, a.k.a. Marolines Stimme. In diesem Podcast geht es um unsere Vorstellungskraft, Erzählungen einer lebenswerten Zukunft für uns alle und wie wir dorthin kommen. In dieser Folge spreche ich mit Claudia Michel. Sie ist Leiterin der Geschäftsstelle vom CCCA, dem Climate Change Center Austria. Und wir sprechen über Klimaforschung, Gesundheit, warum wir langsamer, leiser, grüner und gerechter leben müssen. Wir sprechen auch über die Auswirkungen der Klimakrise und was das mit uns Menschen macht und warum jedes Zehntel Grad mehr einen Unterschied macht. Dabei kommt dann auch wieder mal zur Sprache die Verantwortung von verschiedenen AkteurInnen der Gesellschaft, nämlich die Politik, Wirtschaft und auch wir als Individuen. Und ich möchte mich an dieser Stelle nochmal bei euch bedanken fürs Zuhören. Es ist ja letzte Woche die Jubiläumsfolge rausgekommen und ich finde es einfach voll schön, welche Rückmeldungen auch gekommen sind. Und ja, danke vielmals für eure Treue und ich hoffe, ihr habt viel Freude bei dieser Folge. Ich möchte mich vorweg noch entschuldigen für die Tonqualität auf Claudias Spur. Wir hatten ein paar Schwierigkeiten bei der Aufnahme und ich habe es bestmöglich versucht, im Schnitt hinzubekommen. Genau, aber ich glaube, ich konnte es auf ein Minimum reduzieren. Aber ich bitte eben um Störgeräusche, dass ihr da einfach drüber hört. Jo, jetzt geht's auch schon los mit dem Gespräch mit Claudia Michel. Viel Spaß. Hallo Claudia, schön, dass du dir Zeit genommen hast, mit mir zu sprechen.
Hallo Elena.
Ich freue mich sehr, dass wir da sind.
Ja, danke.
Wir sitzen in deinem Büro und und wir arbeiten eigentlich auch im ähnlichen Team und ich dachte mir, es wäre super spannend, mit dir mal zu sprechen, weil du nämlich das CCCA leitest. Was ist denn das? Beziehungsweise magst du dich mal vorstellen und ein bisschen erzählen, was du so machst?
Ja, gerne. Also mein Name ist Claudia Michel. Ich arbeite hier in der BOKU, bin wissenschaftliche Mitarbeiterin hier in der BOKU am Zentrum für globalen Wandel und Nachhaltigkeit und leite in dieser Funktion das CCCA, also die Geschäftsstelle des CCCAs, des Climate Change Center Austrias, also des österreichischen Klimaforschungsnetzwerks. Das heißt, grob gesagt bin ich quasi Botschafterin der österreichischen Klimaforschung.
Cool. Das heißt, ihr vereint mehrere Organisationen und WissenschaftlerInnen, die zum Thema Klimawandel, Klimakrise forschen
und arbeiten. Genau das, richtig, ja.
Cool. Vielleicht steigen wir einfach gleich mal mit meiner Standardfrage ein, so vorweg. Das finde ich immer auch einen spannenden Einstieg, was dann gleich kommt, nämlich, wie stellst du dir eine lebenswerte und gerechte Welt für uns alle vor?
Ich muss zugeben, ich habe einen Startvorteil. Ich wusste, dass diese Frage kommt. und ich habe ein bisschen drüber nachgedacht und war ein bisschen schockiert, dass mir nicht sofort irgendwas eingefallen ist. Und dann habe ich überlegt, warum das überhaupt so ist. Und ich glaube, dass das ein bisschen daran liegt, dass wir so verkopft in diesen Problemen und in dieser Zukunftswelt, auf die wir gerade zusteuern, sind, dass da kein Platz wirklich bleibt, um sich eigentlich wirklich anzuschauen, was wollen wir denn von der Zukunft? Also wie schaut eine lebenswerte Zukunft überhaupt aus? Und dann ist mir ein bisschen eingefallen, dieses Zitat von einer Person aus dem Bürgerinnenrat, Klimabürgerrat, die hat gesagt, in einem ORF-Interview war das, hat sie gesagt, wir müssen grüner, langsamer und leiser werden. Ich finde, das ist ein wahnsinnig schönes Zitat, also das ist ein wahnsinnig schönes Zukunftsbild, das es ziemlich vereinfacht zusammenfasst. Und ich würde eben noch das Wort gerechter dazu fügen. Gerechter, weil ich der Meinung bin, dass wir sehr auf unsere individuellen Interessen momentan fokussieren und nicht so wirklich auf dieses Gesellschaftliche, was ist denn einen wirklich gesellschaftlichen Mehrwert hat irgendwas, ja, irgendeine Maßnahme. Was hat denn das für einen gesellschaftlichen Mehrwert? Oder eben, was für negative Auswirkungen das hat. Man muss jetzt nur darüber nachdenken, dass zum Beispiel Mobilitätsverhalten, wir nehmen oft das Auto, weil es einfach bequemer für uns ist, und denken gar nicht drüber nach, dass es eigentlich etwas sehr Unfaires ist, weil es einfach wahnsinnige gesellschaftliche Auswirkungen hat, die wir gar nicht im Blick haben.
Hm. Ja, voll. Du hast jetzt auch gesagt, grüner, leise und?
Langsamer.
Langsamer, genau. Finde ich voll spannend, weil das natürlich irgendwie auch so Adjektive sind, wo sich jeder auch was anderes vorstellt drunter. Was sind so Dinge, die dir da einfallen?
Also was mich am meisten begeistert von diesen drei Adjektiven und gleichzeitig dazu kommt natürlich noch dieses Gerechter, ist das leiser. Weil ich finde zumindest grüner und langsamer, das sind so Standardbegriffe. Darunter glaube ich natürlich, wie du sagst, nicht jeder denkt an dasselbe. Aber ich glaube, wir haben ein generelles Zukunftsbild vielleicht dazu. Aber dieses langsamer, ich bin letztens in der Wohnung bei mir zu Hause gestanden und habe mir gedacht, Wahnsinn, es ist hier eigentlich so laut, weil man hört die Straße, okay, aber man hört auch jedes Elektrogerät, man hört den Kühlschrank und man hört die Waschmaschine etc. Es ist nie so richtig leise. Man hört komischerweise sehr selten Vögel zum Beispiel in der Stadt, obwohl wir direkt einen Baum davor haben. Und wenn man sie hört, ist man gleich überrascht, ah, okay, in der Stadt gibt's doch auch Vögel. Ich wohne halt mitten im 6. Bezirk, das ist jetzt nicht der grünste Bezirk, wie wir wissen. Das heißt, das ist dann schon immer überraschend, wenn man dann plötzlich Vogelgezwitscher hört, statt Autolärm. Und ich glaube, dass das etwas extrem Entspannendes hat ab dem Zeitpunkt, wo wir nicht mehr mit ständigen Geräuschen konfrontiert sind. Und ein Autolärm ist nun mal ein unangenehmes Geräusch. Auch der Kühlschrank ist wirklich ein unangenehmes Geräusch, wenn der surrt. Und ich glaube, dass das sehr viel Mehrwert hat, wenn wir da ein bisschen reduzieren.
Voll. Ich musste auch gleich so an das Thema Achtsamkeit denken oder halt auch an das Thema Gesundheit. Also so, dass ja Gesundheit auch ganz viel mit dieser Transformation, Umwelttransformation, aber auch Klimakrise zu tun hat, was ja immer mehr auch in den Fokus rückt. Ich glaube auch mit den letzten 3 Jahren ist das Thema Gesundheit irgendwie größer geworden. Ich glaube, ihr habt da ja auch vom CCCA mal was dazu gemacht, so zum Thema Gesundheit. Habe ich das richtig im Kopf?
Also Gesundheit ist ein Riesenthema. Gesundheit begleitet uns, also Gesundheit und Klimawandel begleitet uns einfach schon seit unserer Startzeit. Es wurde auch der erste österreichische Sachstandsbericht, der zu einem bestimmten Thema verfasst wurde, wurde eben zum Thema Gesundheit verfasst. Das heißt, da ist einfach zusammengetragen, alles, was die Klimawissenschaft zum Thema Gesundheit weiß, wurde in einem Bericht zusammengefasst, grob gesagt. Der wurde 2018 veröffentlicht und ist immer noch sehr begehrt, quasi die Inhalte daraus zu verbreiten, weil das einfach ein wahnsinnig wichtiges Thema ist. Weil, wie wir immer sagen, Klimawandel, für das Klima ist es egal, aber für uns Menschen ist es nicht egal und da spielt natürlich Gesundheit eine sehr, sehr wichtige Rolle.
Weil sozusagen die Klimakrise durch Hitze, aber auch Dürre und so weiter eine Auswirkung auf uns als Menschen hat.
Genau.
Was meinst du da konkret?
Also genau, die Hitzewellen, die auf uns zukommen, sind natürlich enorm. Das heißt, das ist eine enorme gesundheitliche Belastung. Es gibt so einen Schwellenwert, ab dem unser Körper einfach das nicht mehr schwitzen kann und deswegen nicht mehr abkühlen kann. Und das ist eine enorme Belastung für unsere Gesundheit. Es ist aber auch eine enorme Belastung für unsere Ernährungssicherheit. Und da spielt dann wieder die Gesundheit natürlich auch wieder mit rein.
Voll. Ich kann mich auch erinnern, wir hatten mal, ich glaube, in der Küche ein Gespräch, wo du gesagt hast, ja, jedes Zehntel Grad ist wichtig und jedes Zehntel Grad macht einen Unterschied. Magst du da noch ein bisschen drauf eingehen, was du damit gemeint hast?
Also wir kennen, glaube ich, alle, zumindest hier bei uns in unserer Bubble, dieses 1,5-Grad-Ziel. Das heißt, dass wir nicht über 1,5 Grad global die Erwärmung hinausgehen sollte. Nun muss man dazu sagen, dass das ein politisches Ziel ist. Das ist kein wissenschaftliches Ziel. Wenn man WissenschaftlerInnen gefragt hätte, hätten die gesagt, na, 1,5 Grad ist Kompromiss. Okay, ist ein wichtiger Kompromiss, aber es ist ein Kompromiss. Am besten Stopp hier jetzt. Nicht mehr Erwärmung, als wir damals hatten. Und ich glaube, damals, das war 2015, da muss ungefähr vielleicht unter 1 Grad Erwärmung damals gewesen sein. Das heißt, das ist dieses politische Ziel, das aber wissenschaftlich gebackt ist, dass das wichtig ist. Jetzt ist es so, jedes Grad mehr wurscht, ob das jetzt 1, 1,1, 1,5, 2 oder darüber hinaus ist, macht einfach einen Unterschied. Und das ist das, was wir ein bisschen vergessen in dieser Thematik. Also wir glauben, okay, 1,5 Grad oder 2 Grad, ja, 1,5 Grad werden wir eh nicht erreichen, machen wir halt 2 Grad. Und wenn wir 2 Grad nicht erreichen, machen wir halt 2,5 Grad und so weiter. Nur, dass jedes Zehntel Grad einfach eine negative Auswirkung hat. Einfach jedes Zehntel Grad mehr hat eine negative Auswirkung auf uns Menschen. Das heißt, einerseits werden die Hitzewellen extremer, es wird einen extremen Zugang an Niederschlägen, Extremniederschlägen geben. Das heißt, unsere gesamte Lebensqualität wird darunter leiden, je mehr Grad mehr wir haben. Mhm. Und das darf man einfach nicht vergessen in dieser ganzen Diskussion. Und deswegen macht jedes Zehntel Grad einen Unterschied und jedes Zehntel Grad mehr, das wir vermeiden, ist einfach positiv für uns und eben zukünftige Generationen.
Mhm, voll. Und es gibt ja aus der Wissenschaft eigentlich auch ganz viele Erkenntnisse, wie wir das vermeiden können. Ich glaube, es gibt auch in den letzten Podcast-Folgen schon einige Hinweise, wo es da hingehen könnte. Vielleicht an dich eher die Frage, was beobachtest du auch in deiner Arbeit jetzt mit dem CCCA? In der Politik kommen diese Dinge an? Hast du das Gefühl, da passiert was oder ist es immer noch zu wenig? Was bräuchte es, damit wir wirklich das einhalten, sozusagen dieses 1,5-Grad-Ziel oder auch 2-Grad-Ziel, das sich ja auch manche Regierungen gesteckt haben?
Mhm. Also natürlich tun wir zu wenig. Es ist weiter so, dass unsere Treibhausgase steigen und dadurch auch die Temperatur. Das lässt sich nicht verleugnen. Wir machen zu wenig, wir machen was, keine Frage. Ich glaube, es ist 2023, wenn wir jetzt nur den Kopf in den Sand stecken würden und sagen, ja, wir machen überhaupt keine Maßnahmen dagegen, dann wäre das auch selbst, wenn man nur einen Schein-Klimaschutz macht, wäre das quasi auch ein bisschen zu viel. Also würde das zu weit gehen. Also ich glaube, das könnte man sich nicht mehr leisten. Das heißt, man muss was machen. Viel ist eben mehr Schein, als dass es sein ist. Vor allem ist es nicht strukturiert. Das heißt, wir haben so Einzelmaßnahmen, die aber nicht wirklich ineinander greifen und ziemlich einfach sind. Also so, dass man sagen müsste, in Wirklichkeit müsste viel mehr, viel schneller gehen. Das heißt, wir machen natürlich zu wenig. Politische Maßnahmen sind viel zu wenige. Ich will aber hier auch nicht die Bevölkerung rausnehmen, die natürlich auch eine Verantwortung hat und hier auch für sich selber Maßnahmen stecken kann, beziehungsweise in individuelle Maßnahmen umsetzen könnte für ihren eigenen Lebensstil. Da passiert natürlich auch zu wenig. Und natürlich die andere Ebene ist natürlich die wirtschaftliche Ebene, die man auf keinen Fall vergessen kann, die natürlich auch eine Verantwortung hat, riesige Verantwortung hat und sich auch ziemlich wert gegen Klimamaßnahmen.
Mm. Ja, und es gibt ja da auch diesen Effekt von, ah ja, die Politik macht nichts, das heißt, wir müssen auch nichts machen, die Unternehmen machen nichts, da müssen wir auch nichts machen, ah, die Bevölkerung will das eh nicht, da müssen wir nichts machen. Also man schiebt es dann immer so auf die anderen Gruppen, oder? Um dann ja in dem verharren zu können, wo man gerade drinnen ist.
Genau, jeder schiebt es irgendjemanden anderen zu und dadurch passiert einfach nichts, weil jeder irgendwie sich aus der Verantwortung rausnimmt. Und das ist grob fahrlässig für jede einzelne Gruppe, weil jede einzelne Gruppe hat eine Verantwortung in dem Fall.
Mhm. Voll spannend, weil, glaube ich, gerade diese Verantwortungsübernahme was ist, wo wir uns vielleicht sowieso gesellschaftlich gerade irgendwie auch schwer tun damit, so wirklich zu sagen, ich habe eine Verantwortung, was bedeutet das für mein Handeln, was muss ich jetzt anders machen und das wirklich wahrzunehmen und dann eben nicht den Kopf in den Sand zu stecken und zu sagen, alles gefährlich, dann mache ich lieber gar nichts, weil ich weiß eh nicht, wo ich anfangen soll. Ja.
Ich glaube, das, was du gesagt hast, ist total wichtig. Ich weiß eh nicht, wo ich anfangen soll. Das heißt, dadurch glaube ich, dass es einfach eine große Überforderung ist zu dem Thema. Also ich glaube eben, ich würde gerne die individuelle Ebene, obwohl ich sie angesprochen habe und gesagt habe, sie haben genauso eine Verantwortung, schon auch ein bisschen in den Hintergrund rücken, weil es total schwer ist, wenn man nicht gerade in dieser Bubble ist, wo wir drinnen sind, wo man die Möglichkeiten hat, wo man Möglichkeiten sieht, etwas zu machen, wenn man da eben nicht drinnen ist, dass das sehr schwer ist, sich da selber zu informieren. Und da kommt eben diese gesellschaftliche Verantwortung dazu, die einerseits politisch, andererseits natürlich auch auf anderen Ebenen ist, dass man die Leute auch informieren muss und auch ihnen Wege zeigen muss, wie sie sich klimafreundlicher verhalten können. Das ist natürlich einerseits politische Maßnahmen, dass man es einfach günstiger macht, dass man es einfacher macht, aber natürlich muss man die Leute auch kommunikativ erreichen und mit ihnen sprechen.
Mhm. Das versucht sie ja mit dem CCCA eigentlich auch, oder? Dass sie so auch öffentlichkeitswirksame Projekte habt, die irgendwie versuchen, die Masse auch zu erreichen. Ich glaube, ihr habt ja jetzt gerade auch eine coole Kooperation mit dem Leopold-Museum. Magst du da ein bisschen was dazu erzählen?
Mhm. Ja, also gerne. Wir haben eine Kooperation mit dem Leopold-Museum insofern, du warst ja auch dort bei der Ausstellung, genau. Die heißt A Few Degrees More. Und da geht es darum, dass es ein paar Bilder im Museum sind schief gehängt. Und daneben ist ein Erklärungstext, was denn mit der Szenerie, die abgebildet ist, passieren würde, wenn sich die globale Temperatur oder eben die Temperatur in Österreich um so und so viel Grad, also um so viel Grad, wie das Bild schiefgehängt ist, ändern würde. Und das ist, finde ich, deswegen so eine spannende Kooperation, aus dem Grund, weil man eine ganz andere Zielgruppe erreicht. Und auch das Museum erreicht ein bisschen eine andere Zielgruppe insofern, dass, also, als Ausstellung erreicht man, es ist keine klassische Klimawandelausstellung, wo man dann Leute, die eh in der Bubble sind, die sich eh für das Thema Klimawandel interessieren, da erreicht und dann zieht man die an, sondern es ist eher, man geht ins Museum, um die Ausstellung im Leopold-Museum generell zu sehen und wird dann eben konfrontiert damit, dass eben ein paar Bilder schief hängen und da eben ein Erklärtext daneben ist. Und das ist so simpel und doch so klar, dass ich glaube, dass das einen großen Mehrwert hat mit ein bisschen mit diesen Bewusstseinsbildungsmaßnahmen, die das einfach sein soll. Genau.
Mm. Voll, es war sehr spannend, auch durch die Ausstellung zu gehen, weil es eben sehr auffällt, wenn ein Bild plötzlich schief hängt. Also das sind wir gerade aus Museen nicht gewohnt. Und was ich auch spannend fand, ist, dass man halt gerade auch so 1,5 oder 1 Grad schon extrem sieht. Also dann vielleicht auch klar wird, okay, eben jedes Zehntel Grad macht einen Unterschied und es kippt einfach das Ganze aus der Balance. So, habt ihr Reaktionen bekommen oder bekommt ihr irgendwie vom Museum vielleicht auch Rückmeldung, wie das die BesucherInnen irgendwie wahrnehmen oder kommt da irgendwie jetzt schon Feedback, weil es hängt jetzt schon eine Zeit, glaube ich, so 1-2 Monate.
Mhm. Ja, also das Feedback ist durchwegs positiv. Natürlich kriegt das Museum auch negatives Feedback. Es ist immer, wenn man sich gesellschaftlich äußert, kriegt man auch Kritik zu hören. Keine Frage, aber durchwegs positiv. Und was mir so am Herzen liegt und warum ich das so spannend finde, weil es eine ganz andere Zielgruppe erreicht. Wir waren auch viel in den Medien, allerdings eben nicht wie klassischerweise im Wissenschaftsteil oder im Klimateil, sondern im Kulturteil. Und dadurch werden andere Personen auf uns aufmerksam. Zum Beispiel eine Freundin von mir, die ist Restauratorin und sie hat einfach ihren Browser geöffnet und da kommt ja normalerweise irgendwie so eine Startseite, irgendwelche News. Und da hat sie einfach das Bild mich mit dem Museumsdirektor gesehen und eben dieses A Few Degrees More, diesen Artikel dazu. Wenn ich das aufmache, wenn ich meine Startseite aufmache, kommen irgendwelche Wissenschaftsartikel, aber keine zu dem. Und von dem her finde ich das ganz spannend. Da wurden offenbar andere Zielgruppen angesprochen.
Das heißt, es ist auch ein Versuch, sozusagen eben in die breitere Masse zu kommen und eben aus der Bubble auszusteigen und das auch als Hebel zu sehen, um vielleicht auch in der Klimabewegung oder in den Klimamaßnahmen irgendwie was noch mehr anzutreiben, wenn einfach mehr Leute verstehen, um was geht's, was sind so die Hintergründe und was können wir tun?
Ich glaube auf jeden Fall, dass das wichtig ist, dass wir aus unserer Bubble rauskommen. Wir tun uns extrem schwer damit. Ich glaube, das wird noch einige Zeit dauern, bis wir als WissenschaftlerInnen einen Weg gefunden haben, da rauszukommen. Deswegen ist es ganz wichtig, dass es auch andere Bewegungen gibt. Dass es nicht alles an der Wissenschaft, die sind natürlich wissenschaftsorientiert, aber dass es andere Bewegungen gibt, die nicht als die WissenschaftlerInnen wahrgenommen werden, um so einfach andere Leute anzusprechen und, sagen wir mal, wachrütteln. Gleichzeitig muss ich sagen, dass ich nicht weiß, ob allein Bewusstseinsbildung das uns zu wirklich dieser Transformation hinführen wird, das kann ich nicht sagen. Also das ist natürlich unser Mittel zum Zweck, dass wir sagen, wenn nur genug Leute davon wissen und das Problem anerkennen, dann werden wir uns schon ändern und dann wird schon alles positiv werden. Das weiß ich nicht, ob das so ist, bin ich nicht geschult darin, das zu sagen. Ich wünschte es, aber wir werden mal sehen, wo die Reise hingeht.
Ja, ich finde das voll schwierig, so quasi auch jetzt, also wahrscheinlich geht das gar nicht, weil es halt ein Zukunftsprozess ist und ein Prozess ist, der sich entwickelt, und da zu wissen, okay, was ist dann der Auslöser gewesen, der das Ganze gekippt hat, ist halt im Vorhinein wahrscheinlich schwierig zu sagen, weil dann hätten wir es wahrscheinlich schon längst gemacht, wenn wir ganz definitiv wüssten, das müssen wir machen und dann bringen wir das wirklich ins Rollen und lösen sozusagen die positiven Kipppunkte irgendwie aus.
Ich glaube, dass man es auch spüren muss. Wir spüren es jetzt. Ich glaube, das kann man nicht mehr verleugnen. Hitzewellen, wenn es über 35 Grad hat, dann weiß ich nicht, an aneinanderfolgenden Tagen, das ist unangenehm. Die Bauern und Bäuerinnen, die spüren das, weil ihre Ernte vertrocknet. Die Preise werden dadurch auch teurer. Also, dass wir es nicht spüren, ist, glaube ich, das kann man gar nicht mehr sagen. Nur man muss den Kontext herstellen. Und gleichzeitig muss auch die Politik handeln. Also, man muss reagieren darauf, dass die Lebenssituation sich einfach verschlechtert durch den Klimawandel. Und ich glaube oft, dass es eben natürlich ist Bewusstseinsbildung, dass jedem Menschen das bewusst ist, dass es dorthin geht, ist ganz wichtig. Und zusätzlich kommt natürlich diese Ebene des Fühlens und ja, des Fühlens und Bewusstwerden, aber gleichzeitig auch eben reagieren Könnens. Das ist auch ganz wichtig. Also dass man weiß, wie man handeln kann oder was man dagegen machen kann. Also ich befürchte zum Beispiel, solange klimafreundliches Verhalten nicht politisch gefördert wird, wird es schwer, eine Masse dafür zu begeistern.
Mhm. Wie würde das zum Beispiel gehen? Also welche Maßnahmen könnte man da setzen?
Also ich glaube, es muss einfach einfacher werden. Es muss einfacher werden. Das heißt, es muss leicht sein, auf erneuerbare Energiesysteme umzusteigen. Nämlich wirklich leicht sein. Es muss günstiger sein, das ist es mittlerweile. Aber es muss einem auch vereinfacht werden, dass man das tut. Gleichzeitig auch Lebensmittel. Also das ist, glaube ich, ein sehr großer Preisfaktor darin, dass Fleischprodukte wissen, wie schädlich sie sind, klimaschädlich sie sind. Sie sind auch nicht unbedingt rein gesund. Das heißt, es gibt aber immer noch 1-Euro-Schnitzel beim Discounter. Das sollte es nicht geben. Fleisch müsste teurer sein als Gemüse. Das ist es oft nicht.
Mhm. Das heißt, da geht es auch ganz viel um diesen Begriff der Kostenwahrheit, oder? Dass sozusagen die Preise tatsächlich das widerspiegeln, was an Auswirkungen in der Umwelt, aber vielleicht auch auf den Menschen irgendwie da ist, und das sozusagen reinzunehmen, eben zum Beispiel CO2-Ausstoß, Transportwege und so weiter.
Mhm. Also ich glaube, das ist eben ganz wichtig, dass die Politik für uns Menschen klimafreundliches Verhalten fördert und sie. Das Problem ist aber mittlerweile, ist es leider immer noch, dass sie klimaschädliches Verhalten fördert. Und das muss aufhören. Und dann würde schon eine gewisse Preisanpassung geben. Da müsste man vielleicht gar nicht mehr so viel fördern, da würde sich schon sehr viel ändern und dann natürlich sukzessive fördern. Ja.
Mhm. Das hat die Katharina Rogenhofer auch mal angesprochen im Podcast, dass wir einfach wahnsinnig viel noch subventionieren mit Geldern, also klimaschädliche Dinge subventionieren, von Fliegen bis zu Öl und Gas und so weiter. Ja.
Genau, das ist ein großes Problem. Das macht es uns nicht einfacher, uns klimafreundlich zu verhalten. Und ich glaube, da kommt wieder diese Gerechtigkeitsfrage hin. Wieso sollte sich eine alleinerziehende Mutter mit, weiß ich nicht, 2 Kindern auch noch um das Gedanken machen, dass sie sich jetzt auch noch klimafreundlich ernährt, wenn sie schon ganz, ganz viele andere Probleme hat und das Fleisch oder ich weiß nicht, der Discounter mit Billigprodukten gefüllt ist und alles, was quasi, nicht alles, aber viel, das klimafreundlicher wäre, ist einfach viel zu teuer.
Hm. Ja. Ich möchte gerne noch kurz auf was anderes eingehen, nämlich ihr habt es auch vor kurzem, oder ist jetzt schon wieder ein paar Monate her, ein Factsheet rausgebracht, das ich extrem spannend und auch aufs Erste ein bisschen bedrohlich gefunden habe, wenn ich ehrlich bin, nämlich wie viel Budget sozusagen an CO2 haben wir noch in Österreich, wenn wir das 1,5-Grad-Ziel erreichen wollen. Und ihr habt das sogar mit Wahrscheinlichkeiten gerechnet und das ist gar keine 100-prozentige Wahrscheinlichkeit dabei, weil das wahrscheinlich auch nicht so gut ausrechenbar ist. Aber da kommt im Prinzip raus, dass wir noch ein Budget bis 2025 haben und dann ist es aus. Wenn wir so weitermachen wie bisher. So habe ich das verstanden. Kannst du da noch ein bisschen drauf eingehen? So, was heißt eben ein Treibhausgasbudget und was heißt das sozusagen jetzt für uns, zumindest in Österreich? Bleiben wir vielleicht mal bei diesem Kontext.
Also es gibt verschiedene Szenarien und die sind immer mit Unsicherheiten. Wenn man in die Zukunft schaut, ist es immer mit Unsicherheiten verbunden. Deswegen gibt es keine hundertprozentige Sicherheit. Es gibt im IPCC, also der Weltklimarat, hat das zusammengefasst, was es da an Forschung gibt. Und es gibt diese zwei, es gibt diese 50-50% Wahrscheinlichkeit oder 66-67% Wahrscheinlichkeit, die Klimaziele zu erreichen. Das heißt, 1,5 beziehungsweise unter 2 Grad Ziel zu erreichen. Und da haben wir das vom IPCC, die das natürlich über global gesehen machen, auf Österreich hinuntergebrochen. Und da haben wir uns eben mit der Bevölkerung, also mit unserer Bevölkerungsdichte quasi angeschaut und das heruntergebrochen. Und wie du eben schon angesprochen hast, wenn wir so weitermachen wie bisher, wären wir Mitte 2025 auf einem Null. Das heißt, da müssten wir schon klimaneutral sein, um einen Beitrag zu diesen Klimazielen zu leisten. Das ist wahnsinnig unrealistisch, keine Frage. Es ist ein bisschen schade, dass genau dieses Statement oft in den Medien benutzt wird, weil es geht ja um mehr. Es geht darum, dass wir die Klimaziele erreichen können, wenn wir jetzt wirklich konsequent Maßnahmen umsetzen, um unseren Treibhausgasverbrauch zu reduzieren. Und das ist auch für Österreich möglich. Wir können das Treibhausgasbudget bis 2040, wie es ja auch die Bundesregierung angekündigt hat, auch ziehen. Das heißt, da müssten wir jetzt jährlich reduzieren, natürlich massiv reduzieren, aber es ist möglich. Wir können reduzieren. Aber diese Mitte 2025, das ist auch der kleinste Betrag, der da ist. Also das ist quasi mit 66% Wahrscheinlichkeit, das 1,5 Grad einzuhalten und nicht das unter 2 Grad Ziel einzuhalten. Man darf aber nicht vergessen, wenn wir das größtmögliche Budget für Österreich ausschöpfen würden, das wären eben 50% und unter 2 Grad, das wäre dann Mitte 2029 aufgebraucht. Das heißt, so viel Zeit ist da auch nicht. Das heißt, wir sehen, wir haben einen wahnsinnigen Druck, also wir haben einen Zeitdruck, dass wir hier unsere Klimaziele erreichen. Das ist aber alles nicht in Stein gemeißelt. Natürlich gibt es Möglichkeiten, wie wir unsere Budgets vielleicht auch traden können. Also dass wir es irgendwie mit anderen, dass wir andere Länder bei ihren Klimaschutzmaßnahmen unterstützen und zusätzlich von denen auch noch Budget bekommen, so dass wir das noch weiter dehnen können, unser Budget. Da gibt's Möglichkeiten. Auf was wir hinweisen wollten, ist, es gibt ein Budget, das ist beschränkt, das ist relativ klein, aber wir können immer noch es schaffen, wenn wir sukzessive jetzt vorgehen und wirklich konsequent Maßnahmen umsetzen.
Das heißt, es geht eigentlich um eine gute Haushaltsführung mit unserem CO2-Budget, sozusagen da wirklich sich einzuteilen, okay, ich kann jetzt jedes Jahr so und so viel ausgeben, wenn ich sozusagen nicht Schulden machen will oder irgendwie eben meine Ressourcen total übernutzen möchte, sondern das eben einzuhalten. Da macht man sich ja dann auch einen Plan und so quasi dieser Plan fehlt uns gerade ein bisschen, wie wir mit unserem Haushaltsbudget umgehen.
Genau das ist eine gute Analogie. Das gibt es ja auch politisch, das heißt, wir müssen uns ja auch politisch ein Budget setzen, das wir in einem Jahr ausgeben. Und genau dasselbe gilt halt dann auch für das Treibhausgasbudget. Nur wenn wir uns verschulden, verschulden wir uns jetzt nicht, es sind jetzt keine Staatsschulden, so wie jetzt finanzielle Staatsschulden, es sind wirklich Schulden an kommenden Generationen, die wir da haben. Und das muss uns einfach bewusst sein, dass das wirklich zukunftsweisend ist.
Mhm. Voll.
Und wir hier, das möchte ich noch gerne ergänzen, das eine ist natürlich ein gesellschaftliches Konstrukt, Budget, und das andere ist wirklich Naturgesetze, also Treibhausgase, und das ist alles ein Naturgesetz, das lässt sich nicht so leicht einfach von einem Tag in den anderen einfach umdrehen. Obwohl ich natürlich weiß, dass das natürlich mit gesellschaftlichen Systemen auch nicht der Fall ist, dass das so schnell wandelbar ist. Aber theoretisch, in der Theorie könnten wir von einem Tag auf den anderen sagen, naja, Geld, du mal einfach die Schulden erlassen, ja, soll so sein. Und es ändert sich nichts. Das können wir mit Naturgesetzen nicht machen.
Wir können jetzt nicht einfach sagen, ja, die CO2-Konzentration steht zwar am Papier, aber eigentlich ist nicht so wichtig.
Genau.
Ja. Voll. Du hast jetzt noch was angesprochen, wo ich noch drauf gerne eingehen möchte, nämlich so quasi dieses Traden, beziehungsweise sozusagen wir tun uns mit anderen Ländern zusammen und bewältigen sozusagen so, schaffen wir dann das 1,5-Grad-Ziel. Was meinst du damit konkret?
Mhm.
Also wie könnte man das machen?
Das ist jetzt nur ein Vorschlag. Aber man könnte natürlich, es gibt so viele Länder auf der Welt, die kaum zum Klimawandel beitragen. Das ist natürlich wieder diese Gerechtigkeit, die müssen ihn ertragen, genauso wie wir ihn ertragen müssen, tragen aber eigentlich gar nicht dazu bei. Gleichzeitig ist natürlich dieses Budget auch aufgeteilt auf sie. Das heißt, sie haben natürlich auch ein gewisses Budget an Treibhausgasen, das sie verbrauchen. Und zum Teil ist es wahrscheinlich gar nicht realistisch, dass sie dieses Treibhausgasbudget verbrauchen in der Situation, in der sie jetzt sind. Natürlich muss man ihnen aber die Chance geben, dass sie sich transformieren, also dass sie auch einen Wohlstand, einen gewissen Wohlstand erreichen. Das ist ganz wichtig. Und hier gibt es natürlich Möglichkeiten der Zusammenarbeit. Das nennt man, also dass wir sie unterstützen in ihrer Transformation, dass sie gewisse technische Innovationen überspringen, nennt man Leapfrogging. Das heißt, dass sie eben keine fossile Energie mehr für XY brauchen, was sie jetzt momentan noch gar nicht hätten. Und dass wir schauen, dass sie eben gleich diesen Sprung zu Erneuerbaren machen beispielsweise. Oder zu anderen klimafreundlichen Systemen machen, dass wir sie dabei unterstützen. Und dafür bekommen wir unter Anführungszeichen ihr Budget, so dass wir ein bisschen Zeit haben, uns wirklich umzustellen, weil wir doch sehr abhängig sind von fossiler Energie noch immer.
Mhm. Das heißt zum Beispiel, keine Ahnung, ein Land im Pazifik möchte gerne den Wohlstand erhöhen und statt dass die jetzt irgendwie Öl von irgendwo einliefern lassen, unterstützt man sie finanziell und man baut Solarflächen zum Beispiel oder nutzt irgendwie Windkraft oder Wellen oder was auch immer dann vor Ort sozusagen möglich ist. Das heißt, es ist im Prinzip, ist das dann sozusagen das Gleiche wie CO2-Kompensation oder ist das ein bisschen was anderes?
Ich würde es nicht als Kompensation bezeichnen, weil wir müssen ja trotzdem reduzieren, weiterhin reduzieren. Wir sagen nicht, okay, wir haben jetzt dort wir helfen aufzubauen, dass die ihre Transformation voranbringen. Deswegen können wir uns nach hinten lehnen und quasi weiterhin den Kopf in den Sand stecken. Ganz und gar nicht. Das ist quasi so, wir helfen ihnen, wir kriegen einen Teil ihres Budgets, das müssen wir aber inkludieren in unser Budget und das muss dann auch runtergehen. Das heißt, insofern ist das nicht wie kompensieren, aber es hat natürlich am Anfang ein bisschen so einen Blick darauf. Es ist natürlich am Anfang ein bisschen ähnlich, aber es soll inkludieren, dass du dich trotzdem als Land weiterhin transformieren musst und runter auf quasi diese Netto-Null.
Mhm. Das heißt, es wäre sozusagen CO2-Kompensation wird ja gerade böse auch ein bisschen manchmal als Ablasshandel bezeichnet, sondern das ist es nicht, sondern es ist ein, wir reduzieren und zusätzlich unterstützen wir andere auch nochmal dabei, das zu reduzieren oder eben gar nicht erst in klimaschädliche Dinge einsteigen zu müssen.
Genau, und natürlich bekommen wir von Ihnen vielleicht ein gewisses Budget, aber das inkludieren wir in unser Budget, das heißt, das müssen wir dann auch auf Null irgendwann bekommen.
Mhm. Ja. Welche Möglichkeiten gibt es denn, um auf diese Null zu kommen? Du hast jetzt schon angesprochen, erneuerbare Energien oder eben auch Ernährungssystem, Mobilität. Was gibt es da noch so an großen Hebeln, die man jetzt betätigen könnte?
Also es gibt, ich nenne das immer ganz gerne, technische Innovationen und soziale Innovationen. Das heißt, technische, das ist das, was du angesprochen hast, vor allem Energie, wir steigen auf erneuerbare Energie um. Oder Mobilität, da ist ja auch erneuerbare Energie mit inkludiert. Oder eben genau dasselbe für Industrien, dass die Industrie schaut, dass sie ihre Energie, ihren Energiesektor, ihren Energiefaktor einfach umstellt. Das ist diese technische Innovation, dass du schaust, einfach ein genau dasselbe Produkt einfach in ein klimafreundliches Produkt umzuwandeln. Und dann gibt es aber diese soziale Innovation. Und dieser Hebel ist, glaube ich, sehr wichtig. Also ich würde nicht sagen, ist wichtiger als die technologische. Ich glaube, wir brauchen beides. Aber dass wir selber auch unser Verhalten ändern. Dass wir schauen, wie wir als Gesellschaft uns klimafreundlicher verhalten, mal abgesehen von diesen ganzen technologischen Erneuerungen, die wir verwenden, sondern auch schon, dass wir diese auch nutzen und vor allem auch reduzieren. Und dieses Reduzieren und diese Suffizienz, also überhaupt schauen, ob wir überhaupt diese Sachen brauchen, die wir konsumieren. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Hebel. Und ich würde das so unter soziale Innovation bezeichnen. Das heißt, selbstverständlich technologische Innovationen, wie du angesprochen hast, Mobilität, Energie etc., aber dann auch Verhaltensänderungen, die quasi auch auf technologischen stützen, aber nicht alleine.
Das ist voll wichtig, dass du das jetzt angesprochen hast. Ich habe das schon länger, möchte ich gerne dieses Thema Suffizienz in den Podcast bringen. Ich finde das gerade sehr, sehr cool, weil es eben auch was ist, was im Moment gefühlt auch wieder ein bisschen in den Hintergrund drückt, kommt mir zumindest vor in Debatten, dieses zu reduzieren und sich darauf zu besinnen, was brauchen wir wirklich? Müssen wir das alles produzieren, was wir gerade produzieren? Und was würde das dann vielleicht auch Auswirkungen haben auf den Arbeitsmarkt oder wie müssen wir unser eben gesellschaftliches System ändern, damit wir dann Arbeit vielleicht auch anders strukturieren, weil das ja natürlich weitläufige Folgen hat, wenn wir jetzt sagen, wir kaufen jetzt plötzlich alle keine, weiß ich nicht, Produkt XY nicht mehr, wir brauchen das einfach nicht mehr, weil es unnötig ist. Mhm. Das ist eigentlich ein, also mir kommt vor, was noch ein schwieriger Gedanke oft für viele ist, dieses, okay, wir haben nicht mehr unendliche Möglichkeiten und es ist so eine Vielfalt da, sondern sich wirklich zu fokussieren, zu schauen, was ist wirklich wichtig. Und für mich hängt da oft auch noch zusammen, dass es dann vielleicht eben gar nicht mehr um Konsum geht, sondern dass wir dann schauen, okay, Erlebnisse zu haben, Familie, FreundInnen, Beziehungen zu stärken und so quasi da den Fokus drauf zu legen und da vielleicht auch Energie und Zeit und Geld zu investieren. Also das ist einfach so ein Wertewandel eigentlich auch drinnen.
Ich glaube, dieser Wertewandel ist genau das, der Kern. Und wir sind einfach beeinflusst durch Werbung etc., die uns natürlich einredet, dass wir das alles brauchen. Und ich bin da genauso drin gefangen. Ich habe genauso viel Zeug zu Hause, das ich absolut nicht brauche. Und im Gedanken, dass ich das alles nicht brauche, kaufe ich immer noch mehr. Also das ist überhaupt, also möchte ich mich da gar nicht rausnehmen. Ich bin genau gleich wie alle anderen. Und da kommt aber für mich eben wieder dieser Gerechtigkeitsfaktor dazu. Warum ich Gerechtigkeit, also viel vielfältiger als jetzt Klimagerechtigkeit mit der globale Süden, natürlich, keine Frage, muss dabei sein. Aber ich meine jetzt auch wirklich Gerechtigkeitsfaktor in einem kleinen Rahmen. Beispielsweise eben, ich habe das Auto ganz am Anfang angesprochen beim Gerechtigkeit, dass wir uns gerne ins Auto setzen und dann irgendwo hinfahren, weil es bequemer ist. Und wir setzen uns auch gerne ins Auto, weil wir dann schneller in der Arbeit sind, beispielsweise. Und das stimmt auch, vielleicht sind wir schneller in der Arbeit, aber das hat eine wahnsinnigen schlechte Auswirkung auf das Gesellschaftssystem, dass wir dadurch, wir sparen uns Zeit, aber wir stoßen Treibhausgase in enormen Maße aus, weil wir uns alleine in ein Auto setzen, um dann 4 Kilometer in die Arbeit zu fahren. Wo es hingegen auch Busse gibt und Züge etc., auf die wir aber gar nicht, die wir oft gar nicht nutzen, weil sie uns eben keine Zeit ersparen. Und da ist eben genau diese Werte sind dabei. Natürlich, was ist mir wichtig, Zeit oder etc., aber wir vergessen halt, dass das Autofahren hat auch absolut keinen Mehrwert. Also da ist nichts gewonnen, wenn wir ins Auto setzen und dann halt eine halbe Stunde kürzer in der Arbeit sind, dann sind wir halt in der Arbeit und dann fahren wir wieder zurück. Dann das ist quasi eine tote Zeit, diese Zeit, die wir im Auto verbracht haben. Wir müssen ein bisschen schauen, was bringt uns denn diese Zeit, die wir in den Öffis verbringen. Vielleicht bringt die uns ja was, vielleicht können wir die nutzen, vielleicht können wir die für soziale Kontakte nutzen, vielleicht können wir die schon für Arbeit und Arbeitszeit nutzen. Und ich glaube, da müssen wir uns selber auf unsere Werte einfach besinnen und auch schauen, wo wollen wir denn überhaupt hin mit unseren Werten. Und ja, das glaube ich, ist sehr wichtig zu überdenken.
Und wahrscheinlich gar keine so leichte Frage, weil das für jede Person vielleicht auch anders ist. Welche Werte sind mir wichtig und wonach richte ich mein Leben aus? Eben auf was kann ich verzichten und was ist mir aber so wichtig, dass ich das weiterhin machen möchte? Und ich glaube, das ist ja auch was oft irgendwie missverstanden wird, vielleicht auch, was wir vielleicht auch in der Klimabewegung manchmal nicht so gut kommunizieren, dass es jetzt nicht heißt, dass wir alle irgendwie super asketisch irgendwo zurückgezogen in den Wäldern leben, sondern dass es eben eine Überlegung ist, auf das zu schauen, was uns wirklich wichtig ist. Und ich habe das Gefühl, wenn man mit Menschen spricht, dann kommen eigentlich ganz oft ähnliche Themen, also Beziehungen, Familie, FreundInnen, Hobbys,
Zeit,
Spaß, Freude, vielleicht auch Selbstverwirklichung sind irgendwie so Dinge, die uns irgendwie allen wichtig sind oder vielen Leuten wichtig sind. Und ich glaube, das, was du gerade angesprochen hast, ist ja auch so eine Umdeutung manchmal. Also kriege ich durch das, was ich gerade tue, wirklich das, was ich will, wertemäßig? Oder ist es dann doch was anderes und würde vielleicht die Alternative mehr zu dem Wert beitragen, der mir wichtig ist?
Also was ich auch noch gemeint habe, ist zum Beispiel, wenn uns der Zeitfaktor so wichtig ist, müssten wir uns überlegen, warum ist es denn so wichtig? Weil wir halt so viel Zeit in der Arbeit verbringen und die macht uns vielleicht nicht glücklich. Und vielleicht müssten wir da schrauben, um für uns selber unsere individuelle Freude oder unsere individuellen, ja, wie sagt man da, individuelle Mehrwert, einen individuellen Mehrwert zu haben, der aber nicht gesellschaftlich negativ ist. Und ich glaube, oft eben dieser Zeitfaktor ist einfach oft damit verbunden, weil wir so viel Zeit mit irgendwelchen Shit-Jobs oder Shit-To-Dos verbringen und eigentlich sie gerne anders investieren würden, aber wir einfach keine Zeit haben. Deswegen setzen wir uns gerne ins Auto, weil dann sind wir eine halbe Stunde schneller in der Arbeit und dann auch eine halbe Stunde schneller wieder zu Hause. Aber es hat viel tiefgehendere Probleme, spricht das in Wirklichkeit an, als dieses, ich setze mich gerne im Auto, weil da bin ich halt schneller.
Vielleicht ist das auch ein Grund, warum das doch irgendwie auch oft so aufregt, oder? Weil es eben unterbewusst oder vielleicht gar nicht, manchmal gar nicht so klar Werte, Emotionen und Themen anspricht, die wir uns gar nicht so anschauen. Eben gerade dieses Auto ist ja oft ein Symbol auch für Möglichkeiten oder Freiheit oder so, wo man dann das Gefühl hat, ah, das wird mir jetzt weggenommen, aber vielleicht geht es eben um was anderes. Ja, voll spannend. Sind wir schon sehr philosophisch geworden hier.
Ziemlich. Ich habe gedacht, vielleicht bewegen wir uns irgendwie auf dünnem Eis. Keine Expertinnen in diesem Feld.
Ja, jetzt bin ich gerade überlegen, wo wir jetzt noch hinschwenken können, weil wir eben gerade schon so philosophisch waren. Aber vielleicht ist das auch ein ganz guter Punkt, um einfach auch zu einem Abschluss zu kommen. Gibt es was du gerne noch ansprechen oder teilen möchtest, was ich vielleicht gar nicht gefragt habe, was dir irgendwie wichtig ist?
Nicht unbedingt. Also ich glaube, was wir jetzt auch, glaube ich, in dem Gespräch gut thematisiert ist, dass wir einfach auch keine Angst vor Veränderung haben sollten, weil es wird sich verändern, also so oder so, egal ob wir was jetzt für den Klimaschutz tun oder eben nicht, wird sich unser Leben verändern. Und das ist total unbequem. Für mich ist das auch ein unbequemer Gedanke, dass ich mich jetzt verändern muss. Aber ich glaube, es bekommen da nicht vorbei. Und in Wirklichkeit ist das auch was Spannendes. Weil wir können irgendwie unsere Zukunft jetzt noch immer, können wir unsere Zukunft noch gestalten. Und das sollten wir wirklich in die Hand nehmen, bin ich der Meinung. Ich glaube, wir sollten das nicht irgendwie in welchen Naturgesetzen jetzt alleine überlassen, wie wir uns gesellschaftlich weiterentwickeln.
Das ist noch voll der schöne Abschlussgedanke, finde ich, so dieses Gestalten und die Handlungsmacht, die da auch drin steckt und eben zu sagen, wir haben eine Chance auch gerade, weil Veränderung muss ja nicht was Schlechtes sein. Ich kann mich ja auch zu was Aufregendem, Spannendem weiterentwickeln und verändern. Und das können wir gesellschaftlich wahrscheinlich auch. Ja.
Es gibt ja dieses nette Zitat, change by design or change by disaster. Und noch haben wir diese Möglichkeit, change by design zu machen und lassen wir uns das nicht wegnehmen.
Toll. Das ist ein schönes Schlusswort. Danke dir für deine Zeit und deine Antworten.
Ja, danke für die Einladung.
Sehr gerne. Schön, dass ihr bis hierher zugehört habt. Das freut mich natürlich sehr. Wie schon erwähnt, findet ihr alle Links zur Folge auch in den Notizen bzw. den sogenannten Shownotes. Den Link zu meiner Website www.marolinasstimme.at/vorstellungskraft-podcast findet ihr ebenfalls in den Notizen. Ich freue mich, wenn ihr den Podcast abonniert, auf eurer Lieblingspodcast-Plattform eine Bewertung hinterlasst und eine Rezension schreibt oder auf meinem Instagram-Kanal @vorstellungskraft_podcast vorbeischaut und folgt. Ihr könnt den Podcast natürlich auch noch zusätzlich unterstützen, indem ihr zum Beispiel euren FreundInnen oder auf Social Media über den Podcast erzählt oder ihn teilt. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.